Und danke für die freundliche Begrüßung und ich bin gern gekommen und ich wünsche euch und Ihnen auch ein ganz frohes und gesegnetes neues Jahr. Mich beruhigt das Wissen, dass Jesus schon mal vorangegangen ist und dass er als der Ewige die Übersicht hat und weiß auch, was am 31. Dezember 2020 schon passiert. Und das für uns Christen ist so die Herausforderung, zu gucken, was er von uns will und wie er uns führen will und dass wir die Impulse des Heiligen Geistes wahrnehmen. Das ist die Herausforderung, der stellen wir oder ich mich auch ganz gerne und ihr wahrscheinlich auch. Ja, vorhin, als ich so dieses Bild sah von der Tafel mit den reich gedeckten Dingen, die da drauf standen, habe ich gedacht, ich wollte eigentlich auch gerne mal eine Gans essen, Heiligabend. Aber weil wir in unserer Familie auch ein paar Vegetarier haben, sind dann für mich Rouladen übrig geblieben. Die haben auch sehr lecker geschmeckt. was so Essen angeht, wir haben Appetit, wir als Gemeinde, schon seit 3 Jahren, seitdem ich wieder in Neustadt bin, in der zweiten vollen Januarwoche mit einer Fastenwoche in das neue Jahr zu starten. Wir nehmen die Daniel-Methode, Daniel 10, die ist nicht so anstrengend. Gertraud kennt das ja noch von früher, ich weiß nicht, 1999, da warst du schon mal dabei, das war so die harte Methode mit Brühe und Saft und eine Woche lang und so, trotzdem gesegnet, finde ich. Und ich habe so in den letzten Jahren so die Daniel-Methode entdeckt, im dritten Jahr des Königs Kyros von Persien, so kann man das lesen in Daniel 10, da hat er 3 Wochen, hier steht in der Lutherbibel, getrauert, er hat eigentlich gebetet und gefastet, denn in Vers 3 steht da, ich aß keine leckeren Speise, Fleisch und Wein kam nicht in meinen Mund und ich salbte mich auch nicht, bis die 3 Wochen um waren. Fasten verstärkt das Beten. Man kann sich besser konzentrieren auf geistliche Dinge, auf Dinge, die vom Himmel auf die Erde kommen. Theologisch gesehen wird die Wand zum Himmel dünner, wenn man fastet. Und als ich entdeckte, das geht auch mit Kraut und Rüben, da habe ich gedacht, ja, das ist okay, habe das meiner Gemeinde vorgeschlagen in Neustadt und die waren gleich volle Kanne dabei. Und als ich fragte im Dezember, sollen wir wieder starten mit Fasten und beten? Ja, auf jeden Fall und so. Also wer möchte von euch heiligen Hafenern, kann sich diese Methode auch zu eigen machen, Dienstag bis Freitag, Freitag bin ich ja wieder hier, glaube ich, wir fasten wirklich dann tagsüber, viel trinken, kein Fleisch, kein Wein, kein Rauchen, nichts Süßes und man wird erleben, Gott bekennt sich dazu. Wir treffen uns als Gemeinde jeden Abend zwischen 18 Uhr und 20 Uhr in der Gemeinde zum vielen Beten und vielen Singen, Loben und Preisen und alles, was so kommt. Nehmen auch einen kleinen geistlichen Impuls damit rein und steht ungefähr 20 Mal im Alten und 20 Mal im Neuen Testament, wie wichtig und wie gut Fasten ist. Und wie das wirkt, geistlich gesehen. Wir haben viele Wunder erlebt, auch viele Heilungen in solchen Wochen oder viele. Also wir haben Heilungen erlebt, wir haben Gaben bekommen, die wir vorher nicht hatten und so weiter. Ist schon ein Geheimnis. Ja, wie angekündigt, heute Abend hatte ich dem Jochen gestern geschrieben, wollte ich mal über die Jahreslosung predigen. Das ist eine gute Tradition am Anfang des Jahres, mal über die Jahreslosung, die wird von so einem ökumenischen Kreis von verschiedenen Werken ausgesucht. Und diesmal steht sie in Markus 9, ich glaube, hilft meinem Unglauben. Und der Kontext ist sehr interessant, der ist sehr wichtig, sehr eindrucksvoll, deswegen lese ich den ganzen Text. Und die 3 Ziele, die ich für meine Predigt jetzt habe, sind erstens, erkennen, dass Jesus mit allen Mächten fertig wird, mit allen. Zweitens erkennen, dass Jesus von uns viel Glauben und Vertrauen erwartet, auch im neuen Jahr. Drittens erkennen, dass dem Glauben alles möglich ist. Das sind so meine drei Ziele beim Nachdenken über diesen interessanten Text, der hier vorne jetzt auftaucht. Markus 9, 14 bis 29. Und sie kamen zu den Jüngern und sahen eine große Menge um sie herum und Schriftgelehrte, die mit ihnen stritten. Und sobald die Menge ihn sah, entsetzten sich alle, liefen herbei und grüßten ihn. Und er fragte sie, was streitet ihr mit ihnen? Einer aber aus der Menge antwortete, Meister, ich habe meinen Sohn hergebracht zu dir, der hat einen sprachlosen Geist, und wo er ihn erwischt, reißt er ihn, und er hat Schaum vor dem Mund und knirscht mit den Zähnen und wird starr, und ich habe mit deinen Jüngern geredet, dass sie ihn austreiben sollen, und sie konnten es nicht. Er aber antwortete ihnen und sprach, O du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein, wie lange soll ich euch ertragen? Bringt ihn her zu mir. Und sie brachten ihn zu ihm, und sogleich, als ihn der Geist sah, riss er ihn, und er fiel auf die Erde, wälzte sich und hatte Schaum vor dem Mund. Und Jesus fragte seinen Vater, wie lange ist, dass ihm das widerfährt? Er sprach, von Kind auf. Und oft hat er ihn ins Feuer und ins Wasser geworfen, dass er ihn umbrächte. Wenn du aber etwas kannst, so erbarme dich unser und hilf uns. Jesus aber sprach zu ihm, du sagst, wenn du kannst, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Sogleich schrie der Vater des Kindes, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Als nun Jesus sah, dass das Volk herbeilief, bedrohte er den unreinen Geist und sprach zu ihm, du sprachloser und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre von ihm aus und fahre nicht mehr in ihn hinein. Da schrie er und riss ihn sehr und fuhr aus, und der Knabe lag da wie tot, so dass die Menge sagte, er ist tot. Jesus aber ergriff ihn bei der Hand und richtete ihn auf, und er stand auf. Und als er heimkam, fragten ihn seine Jünger für sich allein, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Und er sprach, diese Art kann durch nichts ausfahren als durch Beten. Und in anderen Grundtexten steht noch der Zusatz und Fasten. Ja, das ist ein interessanter Text, finde ich. Den gibt es auch in der weiblichen Variante. Ich habe in den letzten 2 Jahren, habe ich euch ja mal erzählt, nach ganz gewöhnlichen Gottesdiensten einen Exorzismus durchführen müssen an 2 belasteten Frauen mit meiner Frau zusammen. Und das hat geklappt. Also das ging wirklich mit Gottes Hilfe. Und von daher ist mir der Text schon, der berührt mich schon, persönlich, wenn ich darüber nachdenke und was Jesus hier sagt. Thema meiner Predigt, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Jesu Macht ist die Jahreslosung in unserer Ohnmacht. Das ist so das Thema. Eine Folie weiter steht das dann so, habe ich das so ergänzt. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Jesu Macht in unserer Ohnmacht. Und ich möchte euch 2 Gedanken, die mir so eingefallen sind, dazu weitergeben. Einmal, könnt ihr ruhig die nächsten Mal klicken, da stehen die, wer glaubt, kann alles. Und wer nicht glaubt, kann glauben. Wer glaubt, kann alles. Diese Geschichte kommt 3-mal in den Evangelien vor. Markus erzählt hier viel detaillierter und anschaulicher und ausführlicher als Matthäus und Lukas. Bei Matthäus lesen wir, dass der Sohn mondsüchtig war. Das war so seine Diagnose des Vaters. Und bei Lukas erfahren wir, dass es der einzige Sohn sei. Die Geschichte spielt in einem kleinen Dorf, in einem kleinen Ort zu Fuße, am Fuße des Verklärungsberges. Das Ereignis der Verklärung Jesu ging unmittelbar voraus. Jesus und mit ihm drei Jünger, Jakobus, Johannes und Petrus, die hatten ein ganz besonderes Erlebnis. Ich vermute mal, das war der Berg Tabor, der Verklärungsberg da oben, aber ist mir auch egal, wie der hieß oder was das für einer war. Jedenfalls wurden sie da oben konfrontiert mit der Herrlichkeit Gottes. Gott kam ihnen ganz nah und sie wollten nicht mehr runter ins Tal, sie wollten oben bleiben. So schön kann das sein, wenn der Himmel die Erde berührt. Aber irgendwann ist vorbei und dann gehen sie runter. Sie hatten den Abstieg gerade geschafft und treffen wieder mit den anderen Jüngern zusammen. Diese befinden sich gerade in einer ganz lebhaften Diskussion oder vielleicht sogar Streitgespräch mit den Schriftgelehrten. Also scheint auch eine kleine Synagoge in dem Dorf gegeben zu haben. Und Anlass war ein vergeblicher Exorzismus, also die Austreibung eines bösen Geistes aus einem Jungen. Die Schriftgelehrten greifen an, die Jünger sind unter Druck und die große Menge von Schaulustigen ist ratlos. Muss eine interessante Situation gewesen sein. Die Jünger sind ja nicht so einfach nur so Privatjünger, sondern sie repräsentieren den Sohn Gottes auf dieser Erde. Ihr Versagen fällt auf ihren Herrn zurück, dadurch wird auch seine Glaubwürdigkeit in Frage gestellt und seine Autorität angezweifelt. Und eine erste wichtige Einsicht für das vor uns liegende unbekannte neue Jahr: ohne Jesus sind wir immer unterlegen. Also egal, was wir sagen oder tun im neuen Jahr, wenn da nicht so diese Online-Verbindung ist zu Jesus und wir kommen in so eine Situation, wo wir unseren Glauben rechtfertigen oder verteidigen müssen, wenn er nicht dabei ist, dann sind wir im Engpass. Und die zweite wichtige Einsicht für das vor uns liegende neue Jahr 2020, wahrscheinlich werden sich auch in unserem Leben solche besonderen Situationen, solche Höhepunkte, solche geistlichen Highlights, solche Verklärungserlebnisse abwechseln mit Abstiegen in die Niederungen und das Elend menschlicher Existenz. Wahrscheinlich wird beides auch uns passieren. Aber ich finde es auch irgendwo normal, wenn wir auf dieser Erde so unterwegs sind. Wer glaubt, kann alles. Lasst uns mal ein wenig näher rangehen an den Text. Ein verzweifelter Vater macht sich große Sorgen um seinen schwerkranken Sohn. Er knirscht mit den Zähnen. Er hat Schaum vor dem Mund. Er krampft und er wird manchmal ganz starr in seinem Körper. Und er leidet unter Fallsucht. Mal fällt er ins Wasser, mal ins Feuer. Eine ganz elende Situation und die moderne Medizin hat sofort eine Erklärung. Das kann nur Epilepsie sein. So ein, zwei Symptome kommen noch dazu und dann ist das eine Epilepsie. Auch der Vater und die Jünger haben eine Erklärung, aber eine ganz andere. Das ist ein sprachloser Geist. Also später merken wir ja in der Geschichte, wahrscheinlich taubstumm, dieser Junge. Ich bin eben Krankenpfleger gewesen. Ich neige nicht dazu, das eine gegen das andere auszuspielen. Das muss man gar nicht. Man muss nur geistesgegenwärtig sein und zu erkennen, hier liegt eine Krankheit vor und hier liegt eine Krankheit vor oder hier liegt eine geistliche Belastung vor. Und um das zu erkennen, muss man viel beten. Jesus sah deutlicher noch als seine Umwelt, wer dahinter stand in dieser Situation, nämlich der Böse, der Teufel und die Finsternis. Die hat diesen Jungen in so eine Situation hineingebracht. Und gegen diese Macht ist Jesus zum Kampf angetreten. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Jesu Werk ist der von Gott selbst geführte Kampf gegen alle Macht des Bösen, die uns Menschen quält und vernichten will. Da ist er angetreten, um uns zu helfen, um uns Menschen beizustehen. Die Jünger dagegen waren dieser Situation nicht gewachsen und sie haben resigniert, sie haben aufgegeben und Jesus findet sie am Fuß des Berges als ohnmächtiges Häuflein an und die Anfälle waren so häufig und schwer, dass der Junge einfach immer mehr an Kräften nachließ und in Gefahr stand, auch seine Persönlichkeit zu verlieren. Das war so die Situation, als Jesus mit seinen drei Jüngern vom Berg der Verklärung runterkam. Ein unreiner und ungöttlicher Geist wirkte Sprechen und Hören und damit menschliche Lebensäußerungen ab. Und jetzt versucht der Vater verzweifelt, die Jünger Jesu um Hilfe zu bitten und sie, ich weiß nicht, was sie gemacht haben, der Text lässt das offen, aber sie können ihm nicht helfen. Sie können diesem jungen Mann nicht helfen. Und das Ganze erinnert so ein bisschen ja daran, dass irgendjemand, ein unzufriedener Kunde in einem Geschäft, nicht richtig beraten wird und dann will er den Chef sprechen. So, und so geht der Vater zu Jesus und sagt, also wahrscheinlich kannst nur noch du mir helfen, deine Jünger konnten es nicht. Das sind so viele Fragen, die wir manchmal und die ich auch als Pastor immer wieder mal habe. Wie oft sind Jünger hilflos? Wie oft sind Jünger hilflos? Da kommen Menschen mit großen Nöten und wir wissen nicht so richtig, wie können wir ihnen eigentlich helfen? Sie bitten um Hilfe, aber irgendwie kommen wir so an Grenzen und wir sind am Beten und wir sind am Überlegen. Und das ist die Frage nach der Vollmacht. Die Frage nach der Vollmacht. Vielleicht haben die Jünger hier auch ein paar vergebliche Befreiungsversuche hinter sich. Jedenfalls sind sie ohnmächtig und wahrscheinlich auch ein bisschen resigniert. Und sie sollten doch eigentlich Christus vertreten. So, sie sollten doch die Werke tun, die er auch auf dieser Erde angefangen hat. Die Jünger, die Christen, die Gemeinde in Heiligenhafen, in Neustadt, in Deutschland, in der ganzen weiten Welt repräsentiert den auferstandenen Christus. Wir sind das fünfte Evangelium. Wir sind das einzigste Evangelium, das die Menschheit noch liest. Und was sehen Menschen, wenn sie uns begegnen? Spüren sie Liebe? Spüren sie auch geistliche Autorität? Kommt da so eine Ahnung hoch? Oh, wenn ich mich dem mal anvertraue, dann könnte mir ja vielleicht geholfen werden. Welche Atmosphäre atmen Gemeinden, atmen Gottesdienste? Spüren Menschen eine totale Annahme? Spüren Menschen die Liebe Gottes? Spüren Menschen, hier ist ja was. Hier ist ja irgendwas. Nicht, dass man aus dem Gottesdienst nach Hause geht und sagt, na und? Sondern, dass man nach Hause geht und sagt, ach so, so. Das ist Repräsentieren von dem auferstandenen Christus in dieser Welt. Und eigentlich, wenn man das Evangelium mal genau untersucht, eigentlich müsste dem Teufel abwechselnd siedend heiß und klapperkalt werden, wenn er Christen begegnet. Das ist evangelisch. Es müsste ihm nur noch übrig bleiben, wo ist die Tür, wo ist der Notausgang, hier muss ich raus, hier muss ich fliehen. Das ist das, was Christus seiner Gemeinde, seiner Kirche anvertraut hat, für Heiligenhafen, für Neustadt, überall da, wo wir unseren Platz haben. Wir haben die Kraft des Auferstandenen. Wir haben Autorität, die uns von Christus übermittelt worden ist, um wirklich zu helfen. Kirche ohne Vollmacht, das ist tragisch, das ist traurig, das ist fatal und das ist nicht im Sinne Jesu. Und darum reagiert Jesus hier nicht pingelig, ihr Lieben, sondern stößt einen tiefen Seufzer aus, in dem sich Schmerz und Vorwurf und prophetische Anklage mischen. Du glaubensloses, du verkehrtes, du verdrehtes Geschlecht. Wie lange muss ich in euch eigentlich nur aushalten? Also, wenn man darüber mal nachdenkt, dann ist das schon sehr nachdenkenswert und kann einen ganz schön beunruhigen. Jesus klagt hier über seine Jünger. Der Herr, der ursprünglich zum Besten seiner Jünger gekommen ist, sich mit ihnen verbündet hat, sie beauftragt und gesandt hat, diese Welt, die Dinge dieser Welt wieder auf die Füße zu stellen, denn auf dem Kopf stehen diese Welt allemal. Dieser sieht seine hilflose Schar und Gruppe da und sagt, das ungläubige und verkehrte Geschlecht, wie lange muss ich das noch aushalten? Er möchte sie loswerden. Also das hat mich nochmal ganz neu aufgerüttelt. Und dann, es gibt noch eine Parallele in Johannes 11, in der Geschichte von der Auferweckung des Lazarus, wo Jesus ergrimmt über die ungläubige Totentrauer der Juden. Und dann bringt man den Sohn zu Jesus und dann manifestiert sich dieser Geist in diesem Jungen und es ging los, sofort los mit den Symptomen. Und dann geht Jesus wie ein guter Arzt an diese Situation ran. Er fragt nach der Anamnese, Vorgeschichte. Wie lange geht das schon so? Seit wann hat dein Sohn das schon? Von Kind auf. Also schon Jahre. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ihr Lieben. Man kann auch müde werden, wenn man schon Jahre betet und es passiert nothing. Es passiert nichts. Und da kann man auch sagen, oh Mann, ey, ist das Leben anstrengend und es ändert sich nicht. Was ist denn da bloß los? Schon so lange gebetet ohne Erfolg. Seitdem ist es mit den Jahren zum Teil noch viel schlimmer geworden. Steht in so einer Situation nicht der Glaube wirklich auf der Kippe? Muss eine mit solchem Leid geschlagene Familie mit der Zeit nicht gänzlich den Glauben verlieren? Die beobachten einfach, wie es mit dem Jungen immer weniger wird, immer schwieriger. Erstaunlich, dass der Vater jetzt trotzdem alles auf eine Karte setzt. Er setzt ein göttliches Aber dagegen. Wenn du aber etwas kannst, wenn du was kannst, so habe ich mich noch nie getraut zu beten, so zu Jesus, wenn du was kannst. Eigentlich glaube ich, dass er alles kann, aber der betet so. Er sagt damit im Grunde, jetzt zeig doch mal wirklich, was du drauf hast. Es ist weniger so ein verzweifeltes, ich bin nicht sicher, ich hoffe, es muss sich jetzt irgendwie was ergeben, sondern es ist ein, wenn du aber was kannst, das übt Druck aus. Wenn du gelernt hast, dann zeig es jetzt hier in der Prüfung, so würde ein Lehrer zu einem Auszubildenden sagen. Wenn du dich gut vorbereitet hast, dann zeig das erstmal. Du sagst, wenn du kannst, sagt Jesus. Und dann sagt er, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Jetzt die Nerven behalten, also jetzt wirklich durchhalten und dranbleiben. Wenn ihr nur glaubt, ist alles möglich. Wer glaubt, kann wirklich alles. Der kann sogar zu Bergen sprechen, hebe dich hoch, Berg. Und Jesus hat mal in Markus 11, ein paar Kapitel weiter, zwei Kapitel weiter, eine Definition von Glauben gegeben. Der wird einem auch schwindelig, finde ich. Er sagt, alles, was ihr bittet im Gebet, glaubt nur, und dann kommt, dass ihr es empfangen habt, so wird es euch zuteil werden. Dann könnt ihr Berge ins Meer werfen. Wer glaubt, kann alles. Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Glaubt ihr, Gemeinde in Heiligenhafen, dass in 5 Jahren hier 100 Leute sitzen? Könnt ihr das glauben? Vielleicht einfach mal ab und zu mal beten, so, dass ihr umziehen müsst, weil die Stühle nicht mehr reichen. Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Unser Problem ist nicht so sehr, dass wir Jesus zu viel zutrauen. Das glaube ich nicht. Ich kenne mich ja auch. Eher das Gegenteil. Aber er ist der Schöpfer des Himmels und der Erden. Und er ist von den Toten auferstanden. Und keine Macht der Welt kann ihm das Wasser reichen. Wer glaubt, kann alles. Kann Berge versetzen. Kann Berge versetzen von Problemen in unserem Leben. Kann Berge versetzen im Leben von Gemeinden. Kann viel Geld erbitten, das stand da auch in deinen Wünschen da drin, so, also für das Reich Gottes, nicht für das persönlich unbedingt, aber ich weiß nicht, vielleicht hilft das ja, klappt das ja auch. Also der Glaube dieses Mannes ist eine Entscheidung. Ich entscheide mich, ich glaube. Das steht am Anfang und dann bringt er seine Erfahrung mit, von diesem Jungen, vielleicht ist er jetzt 15, er bringt seine Erfahrung mit von 15 Jahren vergebliche Heilungsversuche und sagt, also eigentlich mein Verstand und meine Erfahrungen, die sagen genau das Gegenteil von dem, was du mir hier gerade versprichst, Jesus. Und deswegen möchte ich dir ganz ehrlich sagen, ich komme da nicht mehr mit. Hilf meinem Unglauben. Hier, ich krieg's nicht rübergebracht und meine Erfahrungen spielen mir machen einen Strich durch die Rechnung. Ich habe schon so oft gebetet. Ich habe 15 Jahre meinen Sohn da vor Augen. Ich kann das nicht. Er kapituliert auf der ganzen Linie, aber er geht damit zu Jesus und er sagt: Ich glaube dir. Hilf meinem Unglauben. Ich habe hier noch mehr stehen, aber ich mache mal den zweiten Gedanken kurz. Auch wer nicht glaubt, kann glauben. Ich glaube, man könnte viele Bücher schreiben über diesen Vers. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich glaube, man würde auf viele Tränen treffen, die geflossen sind, weil Menschen an sich selbst verzweifelten, weil sie glaubten und nichts geschah. Und deswegen schreit er hier aus tiefstem Herzen. Ich weiß nicht, wer unseren Präses Ansgar Hösting kennt irgendwie. Ist ja jetzt Präses seit ein paar Jahren. Der hat eine kurze Auslegung zu diesem Vers geschrieben und schlägt folgendes Experiment vor. Schließen Sie die Fenster und Türen, damit die Nachbarn nicht die Polizei rufen. Und dann schreien sie ganz laut, ich glaube. Und dann warten sie 5 Sekunden und dann schreien sie hinterher, hilf meinem Unglauben. Und dann diese Pause dazwischen, die lässt diesen Vers nochmal ganz anders lebendig werden in unserem Leben. Da können wir uns gut reinversetzen in die Situation des Vaters, so hat das Ansgar Hösting da mal vorgeschlagen. Und ich fasse das einfach mal zusammen, was der Vater hier, wie der Vater hier geglaubt hat, gegen alle Erfahrungen, gegen alles, was bisher versucht wurde, trifft er eine Entscheidung, ich glaube trotzdem weiter. Ich glaube, ich gebe nicht auf, auch in dieser Situation nicht. Und dann trifft er aber auch eine ganz ehrliche Bestandsaufnahme oder macht er die und kapituliert völlig vor Jesus und sagt, hilf meinem Unglauben. Und es ist nur ein ganz, ganz kurzes Gebet, aber wie viele Menschen, wie viele Christen hat dieses Wort vom ungläubigen Glauben schon getröstet im Lauf der Kirchengeschichte. Das glaube ich ganz bestimmt. Ja, ihr Lieben, vielleicht gibt es manche Situationen, wo auch wir Schaum vor dem Mund haben, 2020, vor Ärger oder sonst was, oder weil wir so gebeutelt werden oder weil schwierige Umstände kommen oder wir knirschen mit den Zähnen. Das Leben reißt einen ja manchmal um. Die Sorgen um geliebte Menschen, den Sohn, die Tochter, den Freund, den Ehepartner. Und wir wünschen uns ein wohlgeordnetes, friedliches Leben, dürfen wir auch. Aber manchmal ist es total umkämpft. Und dann geht es einfach darum, diese Situation mit Gottes Hilfe auszuhalten. Völlig verschlossen und unbekannt liegt das Jahr 2020 vor uns. Es wird Verklärungserlebnisse geben und es wird dramatische Engpässe und Grenzsituationen geben. Jesus fordert uns auf, ihm ganz zu vertrauen und ihm alles zuzutrauen, auch damit fertig zu werden. Genau dieser Glaube wird dann auch Wunder sehen. Wer glaubt, kann alles. Wer nicht glaubt, kann trotzdem glauben. Amen. Ich schlage vor, jeder betet mal für sich ein paar Minuten in der Stille und ich beende diese stillen Gebete mit einem lauten Amen. Jesus, vielen Dank, dass du uns durch die Jahreslosung zum Vertrauen einlädst, auch in diesem neuen Jahr, das vor uns liegt. Vielen Dank, dass du absolut vertrauenswürdig bist und du hast jetzt unsere Gebete gehört und du wirst sie zur rechten Zeit für uns erhören. Vielen Dank, dass du es tust, du bist ein treuer Gott. Amen. Amen.